Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext, wie gesagt, gehört das als Lesung bereits Gelesene und Gehörte mit dazu. Wir fahren fort mit Verse 13, folgende, wobei ich gerade erstmal vor allem 13, 14 lese. Als aber einige Tage vergangen waren, kam der König Agrippa und Bernice nach Caesarea, den Festus zu begrüßen. Als sie aber mehrere Tage dort verweilt hatten, legte Festus dem König die Sache des Paulus vor und sprach: Ein Mann ist von Felix gefangen zurückgelassen worden. Dann erklärt er dem Agrippa und der Bernice nochmal alles genau, was wir schon als Lesung gehört haben. Die Verse 15 bis 22 überspringen wir deshalb mal in Kürze. Und lesen wollen die Verse 23 bis 27. Als nun am folgenden Tag Agrippa und Bernice mit großem Gepränge gekommen und mit den obersten und den vornehmsten Männern der Stadt in den Verhörsaal eingetreten waren und Festus Befehl gegeben hatte, wurde Paulus vorgeführt. Und Festus spricht: König Agrippa und ihr Männer alle, die ihr mit uns zugegen seid, ihr seht diesen, um den mich die ganze Menge der Juden angegangen hat, in Jerusalem wie auch hier, also in Caesarea, indem sie gegen ihn schrien, er dürfe nicht mehr leben. Ich aber, da ich fand, dass er nichts Todeswürdiges begangen hat, dieser selbst aber sich auch auf den Augustus, das ist nicht der Kaiser Augustus, sondern der Titel der Erhabene im allgemeinen Sinne gemeint, habe beschlossen, ihn zu senden. Über ihn habe ich dem Herrn nichts Gewisses zu schreiben, deshalb habe ich ihn vor euch geführt und besonders vor dich, König Agrippa, damit ich, wenn die Untersuchung geschehen ist, etwas zu schreiben habe. Jetzt kommt ein sehr kluger Satz zum Schluss, denn es scheint mir ungereimt, einen Gefangenen zu senden und nicht auch die gegen ihn vorliegenden Beschuldigungen anzuzeigen. Man muss ein bisschen schmunzeln, wenn man diese Feststellung des Festus liest. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben, die nun heute auch wieder vom Abschnitt, das ganze Kapitel 25, noch einmal sehr viel Äußeres, Geschichtliches uns zeigt aus der ganzen Situation des Paulus. Mit dem Thema ein neues Spiel, kein neues Glück. Etwas locker formuliert, natürlich geht es nicht um Glück, sondern um die Führungen des Herrn. Soll aufgreifen, ein neuer Statthalter ist da, das Spiel geht von vorne los, ändern tut sich für den Paulus erstmal eigentlich nichts. Deshalb heißt der zweite Teil der Predigt des Themas: Paulus braucht Geduld. Ein neues Spiel, kein neues Glück, Paulus braucht Geduld. Es ist interessant, ich habe gerade bei der Lesung nochmal darüber nachgedacht, warum hat eigentlich Lukas uns das im ganzen Kapitel 25 so breit in allen Teilen und dann gerade die Verse 14 bis 22, da wird nochmal haarklein alles erzählt, was in den Versen vorher auch schon mal erzählt wurde. Wir sehen aber, liebe Geschwister, daran, die Bibel berichtet uns Dinge, die wirklich passiert sind. Und ich denke, dass sie das uns immer wieder so haarklein, wir sehen auch mit Angaben zum Teil sehr genau, so schildert, macht eben deutlich, es ist wirklich das Handeln Gottes in der Geschichte dieser Welt und Gott sorgt dafür, und dass die Autoren das uns so wirklich auch klar und deutlich rüberbringen und vermitteln. Paulus war nun 2 Jahre im Gefängnis von Caesarea, das war auch nochmal das letzte Mal, unter Felix. Dieser war nun als Statthalter abgelöst. Er war kaum in Rom zurückbeordert worden. Da hatten die Juden auch schon vorstellig, waren auch in Rom schon vorstellig geworden, um gegen ihn Anklage zu erheben. Das mag mit ein Grund gewesen sein, dass er den Paulus im Gefängnis ließ, weil er die Juden nicht noch zusätzlich reizen wollte. Nun war ein neuer Statthalter gekommen, Porcius Festus. Wir sind irgendwo um 60 nach Christus. Dieser schritt kräftig und entschlossen zur Tat. Das war auch längst bitter nötig geworden. Ich habe heute noch ein paar so Hintergrundinformationen, dass wir auch ein bisschen ein Gespür kriegen, was eigentlich da im jüdischen Land in diesen Tagen so abging. Im jüdischen Land brannte es an allen Ecken und Enden. Die römische Besatzung war fast schon zum Randproblem geworden. Um nur drei kleine Streiflichter in diese Szene zu werfen, einmal war die Lage zwischen den Galiläern im Norden, wir wissen ja Galiläa, Samaria, Juda unten, die klassische Einteilung, die Galiläer und Norden, und den Samaritern in der Mitte extrem aufgeheizt. Samariter hatten jüdische Pilger, die nach Jerusalem zum Tempel unterwegs waren, überfallen. Denn wenn die Galiläer vom Norden direkt nach Judäa zum Tempel wollten und nicht den Umweg übers Ostjordanland machen, dann mussten sie durch Samaria kommen. Die Samariter haben ja aber nicht in Jerusalem, sondern auf dem Garizim angebetet, wie wir wissen von den Begegnungen mit Jesus. Und ob das nun religiöse oder rein räuberische Gründe hatte, auf jeden Fall haben sie Pilger überfallen. Die Galiläer waren natürlich darüber erzürnt, haben den Vorfall den zuständigen römischen Behörden gemeldet, die aber wurden von den Samaritern bestochen und blieben untätig. Darauf rotteten sich einige Haufen von Galiläern zusammen und äscherten etliche samaritische Ortschaften ein. Die Lage eskalierte weiter, schließlich wurden die Verantwortlichen nach Rom verschifft zur Verhandlung, etliche mit dem Tod bestraft und hingerichtet. Ein Problem. Längst zweites Problem waren auch die sogenannten Sikarier zur allgemeinen Landplage geworden. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, wir haben hier eine Büste von ihm, der ja in dieser Zeit lebte, schreibt über die äußere Lage, als Festus Statthalter wurde, also gerade in diesen Tagen. Bei seiner Ankunft in Judäa fand Festus das Land in stetem Schrecken vor den Banditen, welchen allenthalben die Dörfer einäscherten und plünderten. Diese sogenannten Sikarier waren allmählich zu einer gewaltigen Menge angewachsen. Ähnlich wie man es häufig sieht, ursprünglich waren es eigentlich politisch motivierte Leute, die sogenannte angebliche, mutmaßliche Kollaborateure mit der römischen Besatzungsmacht umbrachten. Aber dann hatten die irgendwann wahrscheinlich festgestellt, dass man mit diesen Gewalttaten sich auch ein leichtes Leben machen kann und fingen an zu räubern und zu plündern. Lobend fügt Josephus hinzu, Festus, der nun, nämlich nach Felix, das Landpflegeramt erhielt, schritt sogleich nachdrücklich gegen diese allgemeine Landplage ein, indem er die meisten Räuber aufgreifen und eine beträchtliche Anzahl derselben hinrichten ließ. Von Festus scheint Josephus insgesamt eher positiv beeindruckt, denn über ihn sagt er, sein Nachfolger Albinus aber führte die Verwaltung in ganz anderem Geist als er, nämlich der Festus, denn keine Schändlichkeit gab's, die er, nämlich der Albinus, nicht verübte. Heißt im Umkehrschluss, Festus scheint immerhin eine ganze Reihe von Schändlichkeiten nicht begangen zu haben. Das war für einen römischen Statthalter schon außerordentlich lobenswert. Nicht nur die politische Lage drohte ständig an allen Ecken und Enden außer Rand und Band zu geraten, die geistliche Lage sah noch düsterer aus. Auch darüber berichtet Josephus. Er schreibt, übrigens gerieten jetzt, immer noch am Ende der Amtszeit des Felix und Beginn des Festus, auch die hohen Priester mit den Priestern und den Vornehmsten zu Jerusalem in Streit, sodass jeder von ihnen eine Schar verwegener und aufrührerischer Gesellen um sich sammelte, die, wo sie sich trafen, sich gegenseitig mit Beschimpfungen und Steinwürfen überschütteten. Also das war Alltag in Jerusalem. Schließlich gingen die hohen Priester in ihrer Dreistigkeit so weit, dass sie sich nicht scheuten, ihre Knechte auf die Tennen zu schicken, die Tennen, wo das Getreide gedroschen wird, und die den Priestern zustehenden Zehnten wegnehmen zu lassen, was zur Folge hatte, dass die ärmeren Priester aus Mangel an Lebensmitteln dem Tode verfielen. So war an die Stelle von Recht und Gerechtigkeit die zügelloseste Tyrannei unruhiger Köpfe getreten. Einfach damit wir uns ein bisschen ein Bild machen, also sowohl die politische Lage war an allen Ecken und Enden katastrophal, also das jüdische Land war zum Sauhaufen geworden, man kann es nicht anders sagen, und der Fisch stinkt meistens vom Kopf her, auch vom geistlichen Kopf, und wir sehen, der geistliche Kopf stand dem Rest in nichts nach. Ich dachte bei der Vorbereitung, als ich nochmal so die Berichte zusammengetragen habe, man sieht in all diesen Dingen das Gericht Gottes. Gott hatte sein Volk heimgesucht, um ihm gnädig zu sein. Er hatte Jesus, den Messias, gesandt. Aber sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn in die Hände der Römer überliefert, sie haben seine Boten abgelehnt, sie haben die Gemeinde verfolgt und der Herr hat seine Hand zurückgezogen. Und dann ist das Chaos die Folge. Wenn Gott nicht mehr über einem Volk regiert, wenn Gott nicht mehr bewahrend ein Volk umgibt, wenn ein Volk nicht mehr nach den Ordnungen Gottes lebt, dann bricht sich Chaos Bahn. Wir hatten erst in der Bibelstunde vergangene Woche uns darüber unterhalten. Das ist das Gericht Gottes. Gott schlägt nicht notwendigerweise mit eiserner Faust rein. Das tut er nur in ganz seltenen Fällen. Hauptsächlich besteht das Gericht Gottes darin, dass er sich nicht mehr um einen Menschen oder um ein Volk kümmert und dann verwahrlost und verwildert es in jeder Hinsicht. Und diese ganzen Unruhen, von denen wir da lesen, die haben dann auch schnurgerade in das Ende des Volkes Israel zunächst mal die Zerstörung hineingeführt. Denn die Unruhen gingen immer weiter, mündeten dann auch in immer mehr Aufruhr gegen die Römer hinein und schließlich eben in die völlige Eskalation, dass die Römer zunächst Vespasian und Titus, dann schließlich Jerusalem, ganz Judäa belagerten, zerstörten, einäscherten, den Tempel niedermachten und die Bewohner zerstreuten. Das also, liebe Geschwister, war die Lage, die der neue Statthalter Porcius Festus bei seinem Amtsantritt antraf. Zielstrebig macht er sich daran, diesen Missständen entgegenzutreten, und bereits 3 Tage nach Dienstantritt zog er nach Jerusalem hinauf. Er hatte also noch nicht mal richtig die Koffer ausgepackt, da zog er schon in die heilige Stadt der Juden, zum kritischsten Punkt in seiner Provinz. Also er hat gewissermaßen gleich auch den Stier bei den Hörnern gepackt, ging gleich dahin, wo es am meisten brannte. Wir sehen, so wichtig war die Situation in Jerusalem, dass zu den ersten Unternehmungen, im Prinzip sogar die erste seines Amtsantritts, dort der Besuch in Jerusalem gehörte. Kaum dort angekommen, erschienen schon vor ihm der Hohepriester und die Obersten der Juden. Es wird wohl ein allgemeiner Antrittsbesuch beim neuen Präfekten gewesen sein, aber die Sache mit Paulus war ihnen so wichtig, ihr Hass gegen ihn auch nach 2 Jahren noch so groß, dass die Anzeige gegen Paulus zum Ersten gehörte, was sie dem neuen römischen Statthalter vorzubringen hatten. Sie wollten, dass Paulus zur weiteren Vernehmung durch sie wieder nach Jerusalem gebracht wird. Warum? Natürlich, weil sie ihn auf dem Weg von Caesarea nach Jerusalem mittels eines Hinterhalts und Überfalls dann eliminieren wollten. Festus entsprach diesem Ansinnen jedoch nicht. Er sagte vielmehr, ich ziehe bald wieder nach Caesarea, schickt einige Leute mit, dann könnt ihr in Caesarea vor mir Klage gegen Paulus erheben. Und so geschah es. Nach etwas mehr als 10 Tagen zog Festus wieder nach Caesarea. Wir sehen, die Angaben in der Bibel sind zum Teil außerordentlich genau. Also wir haben fast protokollarisch, tagebuchmäßig einen Bericht über diese ganzen Dinge. Gleich am nächsten Tag setzt sich Festus auf den Richterstuhl und lässt Paulus holen. Festus ist also gerade mal 2 Wochen im Amt. Die Sache um Paulus hatte also hohes Gewicht. Sie gehört aus der Sicht des Festus irgendwie in diese jüdische Unruhefront. Wir sehen allerdings, wenn wir genau hinlesen, dass Festus die Sache mit dem Paulus selber nicht wirklich durchschaut. Wie er vorgeschlagen hatte, war eine Abordnung von Juden mit ihm nach Caesarea gekommen. So wie Paulus im Gerichtssaal erscheint, wird er von diesen umringt und wieder mit schweren Vorwürfen überhäuft. Offensichtlich wird wieder, wie auch vorher schon, sein unmittelbarer Tod gefordert. Dieser Mensch darf nicht leben. Allein wieder können sie ihre Beschuldigungen nicht beweisen. Paulus kann wieder glaubhaft bezeugen, weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser habe ich gesündigt. Nun zeigt sich aber, dass Festus sich doch den Juden gegenüber gefällig erweisen will. Das ist verständlich. In der Politik ging es immer schon nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Ich tue euch einen Gefallen und ihr seht zu, dass ihr euren jüdischen Laden in Ruhe haltet. Über die katastrophale Gesamtlage in dort hatten wir gehört, kein Wunder, dass Festus versucht, besänftigend auf die Juden einzuwirken. So will er ihrem Wunsch, doch noch entgegenkommen und Paulus nach Jerusalem überstellen lassen? Die Frage, warum war Festus nicht gleich in Jerusalem auf diesen Vorschlag der Juden eingegangen? Wahrscheinlich lag es am römischen Bürgerrecht des Paulus. Wenn Paulus selbst in die Überstellung nach Jerusalem einwilligt, dann ist sein Pech, wenn er umgebracht wird unterwegs. Wenn der Festus das aber gegen den Willen und ohne Zustimmung des Paulus verfügt und er wird unterwegs umgebracht, dann trägt er die Verantwortung für die Ermordung eines römischen Staatsbürgers. Und das wollte er sich offensichtlich nicht antun. Paulus durchschaut die Lage genau. Es war auch nicht zu kompliziert. Wir sehen, er traut dem Festus allerdings doch nicht zu sehr über den Weg. Hätte er dem Festus vertraut, dass der keine der krummen Dinger treibt, dann hätte er schlicht Nein sagen können, will ich nicht. Dass er sich gleich auf den Kaiser beruft, zeigt meines Erachtens, dass er sich nicht sicher war, ob der Festus ihn nicht doch noch gegen seinen Willen nach Jerusalem schickt. Indem er sich auf den Kaiser beruft, schneidet er doch diese Möglichkeit ab. Er begründet auch gleich sehr genau die Entscheidung, wenn ich Unrecht getan und etwas Todeswürdiges begangen habe, weigere ich mich nicht zu sterben. Wenn aber nichts an dem ist, wessen diese mich anklagen, so kann mich niemand ihnen preisgeben. Paulus nagelt damit den römischen Statthalter auf dessen Pflichten einem römischen Bürger gegenüber fest. Er spricht aus, was alle Anwesenden wissen. Ihn nach Jerusalem überstellen, heißt ihn den Juden ausliefern, einen römischen Bürger den Juden ausliefern. Das wäre ein Kapitalverbrechen. Das kann Festus sich nicht leisten. So ruft er seinen Rat zusammen und sie stellen gemeinsam fest, gegen diesen Wunsch des Paulus ist nichts zu machen. Die Entscheidung wird Paulus mitgeteilt. Vers 12 war alles noch Schriftlesung. Auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Das war die erste Zäsur. Einige Tage danach kommen König Agrippa II. Und seine Schwester Berenike nach Caesarea, den Festus, zu begrüßen. Es war also ein offizieller Antrittsbesuch beim neuen Statthalter. Auch ein illustres Pärchen, diese beiden, Agrippa II. Und Berenike, beides Geschwister der Drusilla, von der hatten wir neulich schon gehört, der Frau des Felix, dem Vorgänger, als Statthalter in Caesarea. Alle drei waren Kinder von Agrippa dem I. Agrippa der II. War wie sein Vater am römischen Kaiserhof erzogen worden. Er wuchs also mit den späteren Kaisern Roms in unmittelbarer Nachbarschaft und zum Teil Freundschaft auf, Beziehung. Berenike ging wie ihrer Schwester Drusilla der Ruf voraus, von überragender Schönheit zu sein. Schon in jüngsten Jahren war sie verlobt, wahrscheinlich sogar schon das erste Mal verheiratet worden. Ihr erster Mann starb bald und danach wurde sie im Alter von, die Angaben schwanken, 13 bis 17 Jahren bereits in zweiter Ehe mit ihrem Onkel Herodes von Kalchis verheiratet, dem Bruder ihres Vaters. Auch der starb bald, 48 nach Christus. Sie war 28 geboren, war also 20 Jahre alt, bereits zweifach verwitwet. Nun lebte sie einige Jahre bei ihrem Bruder Herodes Agrippa II. Und wurde an seiner Seite als Mitregentin anerkannt. Allerdings lebten sie offensichtlich in einer inzestuösen Geschwisterbeziehung, die erhebliches Aufsehen und Aufruhr erregten und durch der Bevölkerung erregte Anstoß. Später heiratete sie König Polemon von Zilizien, doch auch diesen verließ sie bald wieder und lebte wieder mit ihrem Bruder. Agrippa II. Versuchte den jüdischen Aufstand zu verhindern, gelang ihm nicht. Im Krieg hielt er sich dann zu den Römern. Als Jerusalem zerstört wurde, kehrte er mit dem Feldherrn und späteren Kaiser Titus nach Rom zurück. Ich habe am Anfang erwähnt, er war in Rom erzogen worden, er hatte Wurzeln, Beziehungen dahin, war kein Problem. Und seit dem jüdischen Krieg hatte Berenike ein Verhältnis mit dem 11 Jahre jüngeren Titus, späteren Kaiser, damaligen Feldherrn, bis zu dessen Amtsantritt als Kaiser 79 nach Christus war sie dessen Geliebte, man sagt auch Mätresse oder was auch immer. Also ein hochmoralisches Leben war es nicht, was sie geführt hat. Auch kein gesegnetes kann auch nicht sein. Bei seinem Amtsantritt musste Titus sie verstoßen, was ihm offensichtlich schwer fiel. Sie wurde um diese Zeit dann wohl auch aus Rom gänzlich verbannt. Eine Verbindung mit dem römischen Kaiser und einer jüdischen Prinzessin war nicht politisch angenehm. Agrippa II. Und Berenike waren offenbar geraume Zeit in Caesarea. Ich habe einfach mal ein bisschen ein Bild gemalt von den beiden Gestalten, denen unter Paulus begegnet. Und das nächste Mal hören wir dann die Predigt, die Rede des Paulus, Verkündigung an dieses Pärchen. So weit kommen wir heute aber nicht, das ist Kapitel 26. Sie hielten sich längere Zeit in Caesarea auf. Nachdem sie nun schon einige Zeit da waren, erzählt Festus dem Agrippa von seinem Gefangenen Paulus. Interessant, Festus stellt gleich fest, dass die jüdischen Ankläger gegen Paulus keine Beschuldigungen wegen Übeltaten vorbrachten. Die Formulierung deutet auf eine gewisse Überraschung des Festus. Er hatte erwartet, dass die Juden doch einigermaßen Handfestes gegen Paulus vorzubringen hatten, wenn sie schon so wütend gegen ihn waren, ausdauernd. Man muss bedenken, 2 Jahre saß der Paulus schon im Gefängnis in Caesarea. Ihr Zorn hatte nicht nachgelassen. Stattdessen muss auch Festus schnell erkennen, dass es um rein religiöse Fragen ging. Für Festus ist damit aber noch nicht zweifelsfrei erwiesen, dass von Paulus kein auch sein Amt bedrohende, also seinen Auftrag bedrohendes Unruhepotenzial ausgeht, denn religiöse Eiferer zettelten ja immer wieder Unruhen und kriegische Auseinandersetzungen an und waren dann ja auch für die große Katastrophe am Ende mitverantwortlich. Da allerdings hat Festus ein Problem. Wir sehen, im Gegensatz zu seinem Vorgänger Felix, kennt er sich mit jüdischen und christlichen Inhalten so gut wie gar nicht aus. Er vermag also nicht abzuschätzen, wie diese religiösen Streitigkeiten zwischen Paulus und der jüdischen Führerschaft einzuordnen sind und welcher politische und gesellschaftliche Sprengsatz sich vielleicht in diesem ganzen Konflikt verbirgt. So ist er mit dem Fall eigentlich völlig überfordert. Freilassen will er den Paulus ebenso wenig wie sein Vorgänger, um sich die Gunst der Juden nicht zu verscherzen. Vorzubringen hat er aber auch nichts Ernsthaftes. Da kommt ihm der jüdische König Agrippa sehr gelegen. Dessen Rat ist hilfreich. Agrippa war auch wieder bevollmächtigt worden. Das war einige Zeit bei den Statthaltern gewesen, bei den römischen. Das war bei Agrippa geändert, er bekam wieder das Recht, die hohen Priester einzusetzen und war damit äußerlich das Oberhaupt des Judentums. Und er hatte zweifellos einen gewissen Durchblick. Als Festus mit seinem Anliegen kommt, nur vorsichtig mal klopft, reagiert Agrippa, wie Festus gewiss erhofft hat, er signalisiert sofort sein Interesse, den Gefangenen zu sehen und zu hören. Und so wird Paulus schon am nächsten Tag vorgeführt. Natürlich war ein solches Verhör auch ein glänzender Anlass, zu sehen und gesehen zu werden. Lukas betont, dass Agrippa und Berenike mit großem Gepränge gekommen waren. Man kann das griechische Wort auch mit Pomp übersetzen, also mit allem Prunk und Protz, den sie aufzubieten hatten, und das war gewiss nicht wenig. Außerdem waren auch die höchsten römischen Offiziere gegenwärtig. Unter ihnen könnte auch Lysias, der Militärtribun von Jerusalem, gewesen sein und außerdem die vornehmsten Männer der Stadt. Alles, was in Caesarea politisch, militärisch und gesellschaftlich Rang und Namen hatte, war aufgelaufen. Paulus wird vorgeführt, Festus eröffnet die Sitzung bedeutungsschwanger. König Agrippa und all ihr Männer, die ihr bei uns seid, da seht ihr den, wegen dem es den ganzen Terz gibt. Jetzt will ich ihn zum Kaiser senden, und dann offenbart Festus überraschend, offenherzig, eigentlich geht es ja schon fast ins Lächerliche, seine Not: Ich habe nichts Klares, was ich dem Kaiser schreiben soll. Einen Gefangenen habe ich, aber keine Anklage. Jetzt hat sich der Kerl auf den Kaiser berufen, ich muss den da hinschicken. Ob er ihn noch hätte loslassen können, weiß ich nicht. Ob er ab diesem Zeitpunkt zwingend überstellt werden musste oder ob der Festus auch die Freiheit gehabt hätte, zu sagen, Paulus, lassen wir es nicht drauf ankommen, du bist ein freier Mann, adieu. Er will ihn auch zum Kaiser schicken, aber er hat nichts in den Händen, was schreibt man? Die Aussage des Festus ist schon leicht amüsant. Es scheint mir ungereimt, einen Gefangenen zu senden, und nicht auch die gegen ihn vorliegenden Beschuldigungen anzuzeigen. Ja, der römische Statthalter sah schon ziemlich dumm aus in dieser Lage. Die Frage, die einen bewegen kann, hat Paulus voreilig gehandelt, als er sich auf den Kaiser berufen hat. Wohl kaum, denn ein weiteres Verhör zusammen mit Agrippa II. Und Berenike hätte sonst wohl kaum stattgefunden. Ohne diese Berufung auf den Kaiser wäre Paulus wieder zurück nach Jerusalem geschickt und möglicherweise auf dem Weg dorthin ermordet worden. Außerdem, Paulus wollte ja sowieso nach Rom. Gewiss wäre ihm ein Freispruch lieber gewesen, aber als sich die Lage zuspitzte, da war Paulus klar, es führen zwar nicht alle Wege nach Rom, aber die Berufung auf den Kaiser schon. Da sehen wir umgekehrt, wir müssen uns wundern, dass Paulus nicht schon viel früher diesen Schritt unternommen hat. Als römischer Bürger hatte er das Recht, immerhin sitzt er schon seit 2 Jahren im Gefängnis in Caesarea. Eigentlich hatte er Besseres zu tun. Und da kommen wir nun zum eigentlichen Hauptthema noch zum Schluss nach dem ganzen Geschichtlichen. Paulus braucht Geduld. Paulus wartet geduldig auf die Stunde Gottes. Da habe ich eigentlich auch in der Vorbereitung nochmal drüber gestaunt. 2 Jahre sind ja nicht ein Pappenstiel. Wenn wir auf ein wichtiges Ereignis warten, das in Tage, schon lang, Wochen länger. 2 Jahre sind wirklich viel. Irgendwie war dem Paulus wohl klar geworden durch den Heiligen Geist, dass sein Platz im Moment noch in Caesarea ist. Anders hätte er auch vor Agrippa und Berenike Christus nicht bezeugen können. Das kommt dann am nächsten Sonntag. Heute aber staunen wir über die Geduld des Paulus. Wie wichtig Geduld ist, liebe Geschwister, wissen wir in der Theorie wahrscheinlich alle. Geduld ist eines der wichtigsten Kennzeichen, eine der wichtigsten Eigenschaften, auch im Umgang miteinander in der Gemeinde wie in den Familien, Geduld zu haben. Martin Luther schrieb dazu, auf dieser Welt muss entweder bald gestorben oder geduldig gelebt werden. Ich muss Geduld haben mit dem Papst, ich muss Geduld haben mit den Schwärmern, ich muss Geduld haben mit den Scharhansen, ich muss Geduld haben mit dem Gesinde, ich muss Geduld haben mit Katharina von Bora, das war wer? Seine Frau. Unter Geduld ist so viel, dass mein Leben nicht sein will als Geduld. Wobei man an der Art der Formulierung schon deutlich anmerkt, dass ihm das mit der Geduld auch nicht so furchtbar leicht fallen wollte. Da ging es ihm so ähnlich wie seinem reformatorischen Kollegen, dem Calvin. Dieser schrieb in einem Brief an den weiteren Reformator Martin Butzer: Mit allen meinen anderen Lastern, groß und zahlreich wie sie sind, habe ich doch keinen so schweren Kampf als mit meiner Ungeduld. Meine Kämpfe sind nicht ganz vergebens, also im Blick auf die anderen Laster, doch ist es mir nie gelungen, diese Bestie zu zähmen. Die Aussage Calvins kann uns nicht wundern. Gerade an der Geduld erfahren wir ganz unnachgiebig, Geduld ist nicht unsere Sache. Geduld ist nicht unser Werk. Geduld kann uns nur vom Herrn geschenkt werden. Geduld gehört wozu? Galater 5, 22. Zu den Früchten des Heiligen Geistes. Die Frucht des Geistes ist Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Geduld. Und trotzdem interessant, obwohl wir sie nicht aus uns schaffen können, mahnt Paulus 1. Timotheus 6, Vers 12, du Mensch Gottes, jage aber nach der Geduld. Nicht nur der Geduld, aber auch der Geduld. Jage nach. Elberfelder übersetzt dann Ausharren statt Geduld, aber es ist das Gleiche. Jage nach. Das ganze Verlangen unseres Herzens soll danach streben, Geduld zu haben. Warum ist Geduld so wichtig? Die Antwort finden wir Hebräer 10, Vers 36. Weiß einer, was da steht? Richtig. Hebräer 6, 10, 36. Am schönsten, kraftvollsten, ich habe mehrere Übersetzungen angeguckt, mit dem meisten Sprachrhythmus wieder zum Auswendiglernen, die alte Luther-Übersetzung 1912. Geduld aber ist euch Not. auf dass er den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangt. Geduld aber ist euch Not, ist notwendig, unverzichtbar, auf dass er den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangt. Geduld ist Voraussetzung, Geduld ist der Weg, die Verheißung zu empfangen. Denn, liebe Geschwister, Geduld ist der tiefste Ausdruck des Glaubens. Geduld ist das vertrauensvolle Warten auf Gottes Handeln. Und es ist ja interessant, gerade im Alten Testament, wie oft das eingeprägt wird. Stille sein und hoffen, warten. Wer nicht geduldig ist, wer nicht darauf vertraut, dass Gott das Rechte tut, dass Gott zur rechten Zeit helfen und händeln wird, der trifft eigene Entscheidungen, weil er nicht abwarten kann, weil er nicht geduldig ist. Er geht eigene Wege. Der tut nicht den Willen Gottes, sondern seinen eigenen, weil er nicht warten kann, bis Gottes Wille klar und eindeutig hervortritt. Wer aber vertraut, der kann warten. Der kann geduldig sein. Sein Wille legt sich vertrauensvoll in den Willen des Vaters und weiß, der himmlische Vater kann gar nicht anders, als die Sache zum Besten hinausführen. Ich habe zwar keine Ahnung wie, ich habe keine Ahnung wann Gott eingreifen und handeln wird, aber er wird es tun und es wird überwältigend sein. Auf dem Fundament dieses Glaubens wächst die Geduld, und wenn die Geduld wirklich da ist, dann sehen wir, dass auch die Wurzel, nämlich dieser Glaube, da sein muss. Gott schenke uns ein solches vertrauensvolles Warten auf sein Handeln. Eine solche Geduld, die mit Gewissheit das Verheißene empfangen wird. Amen.